Glücksmanufaktur auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Christiane Baumann. Ich unterstütze dich dabei, in deine Mitte zu kommen, um mehr Selbstliebe und Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Eben weg von der ewigen Selbstsabotage. Hallo, schön, dass du da bist. Ich führe heute ein Interview mit Brigitte Erhardt. Sie ist ja Sexualexpertin, würde ich schon fast sagen. Und wir sprechen über ganz viele verschiedene Themen, was den Sex betrifft. Und da stellt sich mir doch die Frage, hast du denn ein erfülltes und entspanntes Sexualleben? Oder erfüllt es dich eher nur, aber entspannt kannst du nicht sagen? Kannst du dich wirklich komplett fallen lassen? Bist du vor allen Dingen zufrieden mit dir und kannst auch wirklich das im Sex ausleben? Ich finde das wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema und unterhalte mich jetzt echt super gerne mit Brigitte darüber. Und hör einfach rein, es wird richtig heiß. Viel Spaß. Brigitte, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns vor allen Dingen hier ein wahnsinnig spannendes Thema heute zu besprechen. Und es geht nämlich um die Sexualität der Frau. Und da bist du ja absolute Expertin auf diesem Gebiet. Und deswegen freue ich mich, dass du heute im Podcast bei mir bist. Und ja, magst du dich vielleicht einfach kurz vorstellen?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Christiane. Freut mich sehr, dass ich da heute mit dir mich unterhalten darf über mein Lieblingsthema. Ja, also ich begleite Frauen auf ihrem Weg zu einem erfüllten Sexualleben. Genau, auf ihrem ganz individuellen, persönlichen Weg.
Okay.
Auch Frauen begleitest auf dem Weg zum Glück, sind wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander.
Das stimmt, das stimmt. Aber das hast du wahrscheinlich nicht schon immer gemacht, oder?
Nein, aber schon sehr lange. Also Sexualität war ein Thema, das mich wirklich schon sehr früh immer wieder fasziniert hat. Ich habe Skorpionen in 5 Häusern. Man sagt denen ja auch nach, dass da eine große Affinität zu den absoluten des Lebens ist. Ich habe schon mit Mitte 20 dann eine Ausbildung begonnen zur Sexualberaterin und Sexualpädagogin in Wien. Ich bin aus Wien und habe eigentlich schon das Glück gehabt, durch meine Mutter bereits viel in den Bereich Selbsterfahrung, Persönlichkeitsbildung mitgenommen zu werden. War also schon sehr früh auch bei Frauengruppen, habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und da sehr früh auch einen Zugang dazu gefunden, dass man sich auch Hilfe holen kann, wenn es Themen gibt, bei denen man nicht weiterkommt oder wo es schwierig ist, drüber zu reden.
Mhm, absolut. Das ist ja eigentlich in fast jeden Bereichen so, aber trotzdem ist ja oft die Scham da, sich Unterstützung zu holen. Das finde ich jetzt auch in meinem Bereich so, dass oft einfach das noch negativ besetzt ist. Es wird immer gleichgesetzt mit Psychotherapie oder sonstigem. Es funktioniert was bei einem nicht, also ist was nicht richtig. Und genau. Vermeintlich
nicht richtig. Angst. Entschuldige, viele Frauen haben das mit ihnen, was nicht in Ordnung ist. Und gerade auch im Bereich der Sexualität.
Ja, absolut. Und du unterstützt da Frauen, dass sie einfach wieder ein erfülltes, vielleicht auch entspannteres Sexualleben haben können?
Entspannt ist ein wunderbares Wort, ja. Ich sage auch immer, also wenn dir der Gedanke an Sex ein Lächeln ins Gesicht zaubert, dann passt's. Und wenn das nur nicht der Fall ist, dann gibt's noch was zu tun. Dabei helfe ich gern.
Okay, aber ist es, jetzt sind wir schon eigentlich mitten im Thema, aber ist es denn nicht auch vom Partner abhängig? Also man kann ja auch, ich sage jetzt mal, die verschiedensten Sexualerlebnisse mit den verschiedensten Partnern haben. Also wenn ich jetzt mit einem Partner gerade zusammenkomme, da ist natürlich noch ein ganz anderer sexueller Reiz da, wie wenn ich jetzt vielleicht, es muss ja nicht immer, ich sage jetzt nicht immer generell so sein, aber wenn ich mit jemandem vielleicht schon seit 20 Jahren zusammen bin, da ist natürlich so dieses Kribbelgefühl vielleicht nicht mehr ganz so extrem wie ganz zu Anfang.
Das ist auf jeden Fall so. Ja, da sind ganz andere Hormone im Spiel, ob wir jemanden gerade erst kennenlernen oder eben schon lange zusammen sind. Das hat die Natur auch durchaus richtig so eingerichtet. Dass wir dann auch, wenn wir die Familie gründen, da einfach mehr Sicherheit, mehr Geborgenheit suchen. Und die ganz große Kunst ist, ja, da hast du ganz recht, auch in langjährigen Beziehungen über 10, 20 Jahre noch Lust und Begehren aufrechtzuerhalten. Und das kommt nicht von selber. Also wir haben immer diese Idee, Sex muss spontan sein, Sex muss uns überfallen quasi. Da können wir gar nicht so viel dazu tun. Aber gerade in längeren Beziehungen gibt es ganz viel zu tun. Und weil wir gerade auch über Partner gesprochen haben, es beginnt immer bei dir selbst. Mhm. Da ermutige ich Frauen immer erstmal im eigenen Körper anzukommen, erstmal überhaupt rauszufinden, was tut mir gut, was brauche ich, wie ist meine ganz individuelle Ausdrucksform in der Sexualität. Das dann gerne auch mit anderen Frauen austauschen, in Frauengruppen zum Beispiel, lernen drüber zu reden, lernen zu kommunizieren, um dann mit dem Partner auch auf die nächste Stufe zu kommen.
Aber auch da sprichst du gerade wieder ein ganz heißes Thema an, finde ich, weil es ist ja auch in der heutigen Gesellschaft immer noch so, oder auch in der heutigen Zeit, dass immer noch nicht wirklich offen über die Sexualität gesprochen wird. Also es wird ungern richtig offen darüber gesprochen. Warum ist das immer noch so?
Ich würde sagen, da gibt es mehrere Gründe. Und der wesentliche Grund ist, dass wir es nie gelernt haben. Erstens haben wir keine Begriffe, mit denen wir uns wirklich wohlfühlen. Das entspricht einer erwachsenen Sexualität nicht mehr. Dann gibt es die medizinisch geprägten Begriffe, die dann eben eher an Arztbesuch erinnern als an eine Liebesnacht.
Das stimmt.
Ja, ich glaube, da kann auch jede und jeder so die eigene Kreativität spielen lassen und Begriffe finden, die nicht besetzt sind. Die Begriffe, die wir haben, sind einfach sehr oft schon aus der Kindheit besetzt mit Scham, mit Peinlichkeit, so von den ersten Gesprächen, die Eltern versucht haben, mit uns zu führen. Und Begriffe für uns selbst zu finden, die wir mit Liebe und Zärtlichkeit besetzen können, das ist eine Möglichkeit, uns das selber zu schaffen. Oder es gibt zum Beispiel, also ein Begriff, den ich sehr gern mag für das weibliche Genital, und zwar für das Gesamte, ist ein Begriff aus dem Sanskrit, das heißt Yoni. Meine Yoni, das ist für mich sehr was Liebevolles, wo ich auch gern drüber spreche, ist für viele zu exotisch, aber ich finde das zum Beispiel ein Begriff, mit dem ich mich sehr wohl fühle und der nicht...
Auch sehr ansprechend, ja.
Es gibt, viele Frauen kennen auch den Begriff Vulva nicht, der ja ein, und auch Männer, der eigentlich der anatomisch korrekte Begriff für den äußeren Bereich des weiblichen Genitals ist. Und die Vagina ist dann das, was zwischen Eingang und Muttermund sich befindet. Und ja, also Vulva finde ich auch einen schönen Ausdruck und einen nützlichen, um einfach diese Bereiche zu beschreiben, wo sehr viel Lust auch für Frauen stattfindet. Und dann gibt es noch einen Begriff, den hat eine Berliner Künstlerin entworfen, das heißt Vulvina. Kombination aus Vulva und Vagina, weil es bei uns eben keinen Begriff gibt, der das gesamte Genital bezeichnet. Also Vulvina ist auch nett.
Das finde ich fast noch netter als die anderen beiden, also als Vulva und Vagina. Das hört sich einfach ansprechender für mich jetzt persönlich an. Aber da stellt sich mir jetzt gerade spontan die Frage, müssen wir es wirklich benennen? Also ich meine jetzt von den Genitalbereichen her, oder warum brauchen wir jetzt speziell Begriffe? Warum ist dir das jetzt gerade so wichtig, es zu benennen?
Um aussprechen zu können, was ich mir wünsche, vor allem meinem Partner gegenüber.
Okay, aber da ist jetzt für mich im Prinzip, sage ich jetzt mal, der ich kenne jetzt den Begriff Kitzler, ist ja für die Frau ein sehr wichtiges Genital, wie nennt man es?
Sexualorgan.
Ja, genau, danke.
Sexualorgan.
Genau, also der ist ja sehr wichtig, um stimuliert zu werden. Und natürlich dann, ich sage jetzt mal, der Eingangsbereich, ja. Deswegen, ich wüsste jetzt selber gar nicht, ob ich das so benennen würde. Ich bin, glaube ich, eher der Mensch, der das dann in dem Akt selber zeigt, was ich will. Also
ein bisschen mehr links.
Bitte?
Ein bisschen mehr links. Zum Beispiel.
Genau. So ungefähr, ja. Nee, also ich glaube, es gibt da auch ja verschiedenste Möglichkeiten, das zu kommunizieren. Also da gibt es ja auch die verschiedensten Kommunikationsmöglichkeiten, oder?
Gibt es auf jeden Fall. Und in manchen Situationen ist es besser, vorher drüber zu reden, als in eine Situation zu kommen, in die ich eigentlich gar nicht kommen möchte.
Okay.
Vorher klar Grenzen festzulegen, klar zu sagen, was ich möchte und was nicht. Und wenn mir da die Worte fehlen, dann kann es leicht passieren, dass ich mich in einer Situation wiederfinde, in die ich eigentlich gar nicht kommen wollte.
Okay.
Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die einen Mann kennengelernt hat, der sie fesseln wollte. Und sie war im ersten Moment, war so eine Mischung aus, will ich das oder will ich das nicht? Hat sich dann aber doch überreden, mehr oder weniger lassen, und hat aber nicht vorher klar abgesteckt, was ist okay, was ist nicht okay. War nachher völlig verwirrt, wie sie dieses Erlebnis einordnen soll. Es war erregend, das war auf der anderen Seite aber auch nicht okay, es war zu schnell. Und also da vorher die Souveränität zu haben, bevor überhaupt die erste Berührung stattfindet, sagen zu können, okay, bis hierher, das können wir ausprobieren. Wenn ich Stopp sage, dann ist Stopp. Dann reden wir wieder drüber, was hat gepasst, was hat nicht gepasst, wie ist es mir gegangen damit, wie ist es dir gegangen damit, wie machen wir jetzt weiter. Also wir haben oft das Bild, dass alles automatisch gehen muss. Und das geht so fließend und es funktioniert von selbst. Und das ist leider oft nicht der Fall.
Okay.
Und also auch wenn ich das Gefühl habe, kein volles Ja zu haben zu irgendetwas und es ist nur ein Vielleicht, dann ist es grundsätzlich mal ein Nein. Und dann erstmal drüber reden.
Mhm.
Anschauen, wo gehe ich hin, was wollen wir gemeinsam tun und was nicht.
Mhm. Ja, das ist sowieso, glaube ich, ganz wichtig, überhaupt in einer Partnerschaft, ob das jetzt Sexualität ist oder überhaupt auf Augenhöhe einfach miteinander sprechen zu können. Das ist, glaube ich, was Allumfassendes.
Ja, und Einvernehmen ist eben gerade Consent in jeder sexuellen Begegnung die Basis.
Mhm.
Irgendwas zu machen, was einem dann nachher leid tut.
Ja, das stimmt.
Möglicherweise.
Das stimmt, ja. Wir sprechen jetzt über das Thema Sex ganz intensiv. Ist Sex denn überhaupt wirklich so wichtig, wie das jeder immer sagt? Brauchen wir Sex oder wird das alles überbewertet?
Gute Frage. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die brauchen keinen Sex. Die bezeichnen sich selbst als asexuell und da hat es in letzter Zeit viel mehr Outings von dieser Gruppe von Menschen gegeben, die auch da sehr selbstbewusst dazu stehen. Ist nicht mein Ding, ist nicht mein Thema. Es gibt Phasen im Leben, wo Sexualität sicher im Hintergrund steht. Wenn ich ein Business aufbaue, wenn ich gerade alle 3 Stunden mein Baby stille, dann gibt's wichtigere Dinge. Ja? Was in der Phase aber trotzdem immer wichtig ist, ist Berührung.
Mhm.
Berührungswesen, Kinder sterben, wenn sie nicht berührt werden. Wir alle brauchen Zuneigung, Berührung, Nähe zu einem anderen Menschen, zu uns selber. Das heißt, diese Dinge würde ich nicht aus den Augen verlieren.
Mhm.
Selbst willen und um der Partnerschaft willen.
Mhm. Aber ist es da gerade nicht schwierig, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich mache jetzt mal das eine Szenario auf, es gibt ja da sowohl Männer wie Frauen, die auf der einen Seite aktiver sind, also manche Männer sind aktiver und wollen mehr oder manche Frauen habe ich auch schon erlebt, also es ist komplett immer durchgemischt, also das kann man nicht sagen, wer mehr mag, aber nee, gehen jetzt mal davon aus, eine Frau liegt im Wochenbett mit ihrem Baby, es würde vielleicht sogar schon wieder funktionieren, der Mann hätte schon wieder Lust und die Frau hat eigentlich keine Lust so wirklich, weil vielleicht auch noch was schmerzt oder wie auch immer. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber wenn man dann als Frau, sag jetzt mal, Zärtlichkeiten zulässt, wie sich streicheln zu lassen, vielleicht auch schon vielleicht auch Berührungen zu machen, wo der Mann vielleicht schon etwas erhoffen könnte. Und da ist es dann schon oft so, dass die Frau, glaube ich, das eher dann lieber nicht macht, als dann den Mann enttäuschen zu müssen und dann zurückzuweisen. Also ich weiß nicht, wie gehst du damit um oder was rätst du da zum Beispiel deinen Frauen?
Also da sind wir genau wieder bei diesem Thema. Klare Grenzen ziehen. Damit der Mann, und gerade Männer stehen auf sowas. Also Männer wollen Klarheit. Und wenn ich dem vorher sage, ich sehne mich unglaublich nach deiner Berührung, nach deiner Umarmung. Ich bin erschöpft, ich bin ausgelaugt von den letzten Wochen. Bitte halt mich, bitte nimm mich in den Arm. Wir können uns gerne streicheln, wir können uns küssen, meine Brüste vielleicht nicht berühren, weil die sind jetzt gerade die Schmerzen. Meine Vulva schmerzt mich auch noch. Bitte, ich würde es total genießen, wenn du deine Hand drauflegst, aber bitte nicht mehr.
Und du hast damit eine gute Erfahrung, dass die Männer, also ich meine, jetzt, Geburt ist ja nochmal ein anderes Thema. Das ist ja, da sind ja die Familien meistens dann auf Wolke 7 und da ist sowieso gerade alles im Umbruch, gerade wenn es das erste Kind ist. Aber gehen wir mal von einer anderen Situation aus, wenn du jetzt gerade gesagt hast, Businessaufbau, auch nicht unselten das Thema, dass sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite, also ob der Mann es aufbaut oder die Frau, auch da sagst du, es ist einfach nur die Kommunikation, wie man was klar ausspricht und sagt, du, ich möchte das jetzt einfach gerade nur bis hierhin und nicht weiter.
Es ist Verhandlungssache, gerade solche Situationen. Naja, weil dann kannst du auch leicht andersrum sein, dass einfach immer der, der weniger will, gewinnt. Und das ist auch nicht fair.
Ja.
Also ich
ja. Es ist eine schwierige Situation.
Die sich für jedes Mal Sex dann Geld ins Sparschweinchen stecken lassen.
Ja.
Irgendeine Art von Vereinbarung zu treffen, um einander entgegenzukommen.
Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, es ist ja auch, wenn wir es auch mal so klar, ganz klar sagen, für einen Mann ja auch eine Art Druckablass. Das ist ja, da haben wir Frauen ja einen großen Vorteil. Das ist ja bei uns ein bisschen anders gestrickt, aber da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein, was genau im Frauenkörper passiert beim Sex. Aber bei Männern ist es, ich will ja Männer gar nicht so sehr heute mit reinnehmen, sondern eher die Frauen, aber nur kurz, um das anzuschneiden, damit wir vielleicht auch ein bisschen wissen, was da so passiert. Bei Männern ist es ein Druckablass. Das heißt, wenn das da nicht stattfindet, dann was passiert da? Oder du schüttelst gerade schon mit dem Kopf, sehe ich das falsch? Also das ist so meine Grundannahme, ja?
Ja, das hat mir meine Mutter auch mitgegeben.
Okay.
Du darfst einen Mann ja nicht zu sehr reizen, weil sonst kann er sich nicht mehr zurückhalten.
Mhm.
Das ist, so wie ganz viele Sachen in der Sexualität, ein Mythos, unter dem sogar die Männer selber leiden. Dieser Druck, immer zu müssen, immer zu können, immer zu wollen, sich nie entspannen zu dürfen, sich nie auch mal selber hingeben zu dürfen. Ich glaube, Männer sind gar nicht so. Die haben einfach auch sehr viele Bilder im Kopf. Wir haben so viele Bilder über Sex im Kopf, wie das sein sollte und müsste. Und es hat so wenig damit zu tun, was wir tatsächlich wollen und wonach wir uns sehnen.
Mhm.
Also was auch bei meinen Seminaren immer wieder rauskommt, letztlich ist es, gesehen zu werden in meiner Weiblichkeit, in meiner Männlichkeit, in meinem Begehren, in meinem Nichtbegehren, einfach da sein zu dürfen, so wie ich gerade bin, mit meiner Wildheit, mit meinem Wollen oder eben auch Nichtwollen, gehört zu werden und gehalten zu werden.
Sehr schön gesagt, ja.
So ganz tiefe Bedürfnisse und wo die dann überlagert werden von, aber ich habe einen Trieb und der muss abreagiert werden und oder ich kann Sexualität nur leben, wenn die völlige Harmonie vorher schon da ist, was ja Frauen oft nachgesagt wird, ne, dass Männer Sex wollen, um sich verbunden zu fühlen und Frauen erst Sex haben können, wenn sie sich verbunden fühlen. Es hat einen wahren Kern, aber es kann einfach auch ganz anders sein, in diesem Moment, bei diesem Menschen, bei diesem Paar. Und deswegen rate ich einfach immer wieder, in sich selber reinzuhören, sich ganz gut kennenzulernen und dann wirklich in dieser Situation, ganz unabhängig von allen Bildern und Vorstellungen, meine Wünsche auszusprechen und auszuleben.
Sehr schön gesagt, vielen Dank. Ja.
Mit dem Partner.
Ja. Aber was passiert eigentlich genau im Frauenkörper? Also wenn wir jetzt mal eine Frau nehmen, eine Frau, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, sie hat Lust. So, wie kommt die Lust überhaupt zustande? Was passiert da im Körper, dass diese Lust entsteht? Kannst du das erklären? Also welche Hormone spielen da eine Rolle? Welche Trigger gibt es da?
Da gibt es ein sehr schönes Buch auch von Emily Nagoski, das ich sehr gerne empfehle. Das heißt Komm, wie du willst, wo ganz gut erklärt wird, dass es sehr individuell ist. Das heißt, was dich triggert, was sie beschreibt das als Gaspedal und Bremse. Also was dein Gaspedal in Schwung bringt und was eher auf die Bremse haut, das ist sehr unterschiedlich und das kann jede Frau für sich auch herausfinden. Wenn ich dann in diese, also es kann ein Bild sein, eine Fantasie, die mich in die Erregung bringt. Es kann auch einfach etwas sehr Sinnliches sein, mich in die Badewanne zu legen und mich mit Schaum zu verwöhnen. Das ist gut zu wissen, was mich antörnt, um mich mal in eine gewisse Grunderregung zu bringen. Und dann wird natürlich ein Cocktail von Hormonen ausgeschüttet, von Endorphinen bis Oxytocin, was Sex dann auch so wertvoll macht für dich selber und auch für deine Beziehung, um dich selber wieder zu spüren, Bindungshormone auszuschütten, Glückshormone auszuschütten. Das ist ja auch dein Spezialgebiet, wie komme ich in Glück und Freude und Lebendigkeit. Lebendigkeit ist für mich auch so ein schöner
absolut
Schlagwort. Ja. Wenn ich mich spüren kann in meinem Körper und in meiner Sexualität und mich da gut verwurzelt und verankert bin, dann ist da viel Lebendigkeit.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Das ist halt auch immer das, was ich mich frage, wenn Frauen mit sich unzufrieden sind, ist es da überhaupt möglich, dass die guten Sex haben? Also ich meine, wenn die jetzt schon mal die Scham haben, sich überhaupt auszuziehen, weil sie denken, sie sind zu dick, ist es ja oft gar nicht so, aber sie fühlen sich einfach unwohl. Oder sie haben vielleicht irgendeine Narbe am Körper, die sie abstoßend finden. Ich glaube, da fängt es ja schon an. Also das ist, wie kann ich denn jemanden anderen überhaupt an mich und meinen Körper ranlassen, wenn ich ihn selber eigentlich schon so abstoßend finde? Und da fängt's, ja, da glaube ich, ist schon der echte Knackpunkt da, ja. Wie siehst du das?
Absolut. Wenn ich mich mit meinem Körper nicht wohlfühle, dann kann ich mich maximal nach einem Bild und einer Vorstellung richten, wie es sein sollte, aber nicht wirklich spüren, was mein Körper will und braucht. Mhm. So wie du sagst, wenn ich mir schon Gedanken drüber mache die ganze Zeit, er könnte sehen, wo es schwabbelt und wo es mir nicht gefällt. Erstens strahle ich dann auch nicht aus, dass ich eine sexy und begehrenswerte Frau bin. Das macht es schon schwierig. Ich fühle mich nicht so, ich strahle es nicht aus. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit im Kopf, weil ich mir überlege, was alles nicht stimmt. Und das ist doch sehr, sehr traurig.
Mhm. Ja, aber nicht selten. Also das erlebe ich immer wieder. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema.
Ja, du hast mich am Anfang gefragt, was ich mache, und wir haben dann irgendwie sind dann gleich ins Thema eingestiegen. Ich biete Seminare und Workshops für Frauen an, wo es eben auch genau um diese Themen geht. Ich lasse mich sehen, ich zeige mich genau so, wie ich bin, ob mein Körper jetzt gängigen Idealen entspricht oder nicht. Ich traue mich auch mal nackt vor 2-3 andere Frauen zu stellen und mich einfach anschauen zu lassen. Und es kommt jedes Mal heraus, dass eigentlich alle Frauen nackt am schönsten sind. Wenn sie in ihrer ganzen Verletzlichkeit und Schönheit einfach dastehen und mutig sind, sich anschauen zu lassen.
Das bewundere ich manchmal tatsächlich. Es ist super, dass du so Workshops anbietest. Ich werde das auch auf jeden Fall noch in die Kommentare damit reinnehmen, dass wer Interesse hat, sich da auch wirklich nochmal an dich wenden darf.
Und das ist der eine Bereich, und für wen das noch zu unheimlich ist, gibt es auch Einzelcoachings, um einfach wirklich intime Probleme auch einfach erstmal 1:1 zu besprechen und vielleicht später dann mal einen Workshop oder ein Seminar zu machen.
Sehr wertvoll, finde ich klasse, dass du sowas machst.
Ja, ich bin gerade mitten im Umzug, also bin auch gerade erst wieder im Neuaufbauen von München nach Potsdam, aber es wird sicher wieder bald wieder was geben.
Bietest du das denn dann auch online an?
Einzelcoachings, ja. Mhm. Online-Kurse, denke ich, wird es auch geben. Mhm.
Ja, sehr wertvoll, aber ich glaube, das ist die Zeit, die jetzt kommt, weil einfach die wenigsten noch die Zeit haben oder sich die Zeit nehmen, irgendwo hinzugehen und auch es tatsächlich auch nicht jedes Angebot in dem Ort oder in der Stadt gibt, wo du gerade lebst, ne?
Eben, du hast Reisekosten, du hast Übernachtungskosten.
Ja, sehr cool. Also ich nehme es mit auf, dann kann jeder nachschauen, wer sich traut, da mal ein bisschen in die Vollen zu gehen. Aber das, was du vorhin gesagt hast mit dem Körper anschauen, das ist ja auch schon, wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, wenn du in die Sauna gehst, wie freizügig oder wie nicht freizügig sich die Frauen verhalten und teilweise die Männer. Also die Männer gehen da schon viel selbstbewusster rein als die Frauen, was ich immer so sehen kann.
Ja, wobei ich denke, dass der Druck auf Männer auch immer größer wird, Idealen entsprechen zu müssen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt, ja. Magst du uns auch vielleicht ganz kurz erzählen, wie, also ich weiß, es ist jetzt nicht so dein Spezialgebiet, aber wie trotzdem, wie ein Orgasmus überhaupt zustande kommen kann bei der Frau und wie wichtig ein Orgasmus ist für die Sexualität. Und ja, lass mich nochmal überlegen, was mir sonst noch einfällt im Laufe des Gesprächs.
Mhm. Ja, Orgasmus ist immer ein großes Thema. Bei Frauen eben vor allem keinen Orgasmus zu bekommen oder nur einen klitoralen Orgasmus und keinen vaginalen und ganz viele Vorstellungen auch zu haben, wie das sein müsste und wie eine ekstatische, orgasmische Frau zu sein hat und so aussieht und reagiert. Also was bestimmt nicht hilft, ist dieses unbedingte Wollen, dieses zielorientiert sein, dieses da unbedingt hinkommen wollen und sich dabei verkrampfen. Das ist kontraproduktiv. Entspannung. Orgasmus kommt aus Entspannung. Und also wenn wir uns den Erregungsaufbau bei der Frau anschauen, dann gibt es da zwischendurch, zwischen den Erregungsphasen, immer wieder diese Plateauphasen, wo die Erregung eben nicht weiter ansteigt für eine gewisse Zeit und dann erst wieder den Sprung auf die nächste Ebene macht. Und diese Plateauphasen mitzubekommen und auch wirklich zu nutzen, um sich in die Erregung, die schon da ist, hinein zu entspannen, das bringt dich erstens tiefer ins Fühlen und hilft dir auch dann wieder, dich auf die nächste Stufe hochzuschaukeln und auf die nächste Stufe hochzuschaukeln, um dann ultimativ loszulassen in diesen Orgasmus hinein. Mhm. Orgasmus hat nichts mit Wollen und Anspannen und Tun und Rubbeln und weiß nicht was zu tun, sondern letztlich wirklich mit, ich kann mich fallen lassen.
Zumindest mal hat es nicht bei uns damit zu tun, mit Rubbeln und Schrubbeln und...
Auch beim Mann nicht. Auch der muss loslassen in letzter Konsequenz. Also ein Orgasmus ist ein Loslassen in die Lust, in die Ekstase. Die wesentliche Frage ist, was brauche ich, um loslassen zu können? Überhaupt in einer sexuellen Begegnung, was gibt mir Sicherheit, um mich hineinentspannen zu können und um mich fallen lassen zu können? Hingabe braucht Grenzen. Ich muss erst einen sicheren Raum haben, wo ich weiß, da passiert mir nichts, was ich nicht will. Dann kann ich mich da reinfallen lassen und dann komme ich auch wirklich in die Hingabe, die dann zu einem Orgasmus führen kann. Der Orgasmus, das ist auch immer so ein Begriff, es gibt so viele verschiedene Formen davon und so viele Möglichkeiten, einen oder mehrere Orgasmen zu erleben und sich überhaupt orgastisch und ekstatisch zu fühlen. Also ich finde das Wort Ekstase eigentlich viel schöner, weil das nicht nur so einen kleinen Moment kennzeichnet, sondern ein Aufzucken und Aufstöhnen und dann ist es wieder vorbei, sondern wirklich einen Zustand, der auch über eine Stunde oder so sich im Körper bewegen kann und mich einfach in einen Zustand der Glückseligkeit versetzen kann, der nicht nur ein kurzes Aufflackern ist, sondern wirklich ein Ganzkörpergefühl von Verbundensein, von da fehlen einem dann oft die Worte.
Ja, das stimmt, aber die verschiedensten Orgasmen, also ich glaube auch, Hingabe ist natürlich ein riesiges Thema, aber da sind wir ja auch wieder bei dem Loslassen, was du vorhin gesagt hast, Loslassen, ja nicht nur in dem Sinne,
loszulassen, sich darauf einzulassen, sondern auch loszulassen, einfach mal sich auch selbst ja wieder zu spüren, weil ohne das funktioniert es halt auch nicht. Und ich glaube, dass wenn man einen Baustein, ich sage jetzt mal, ready hat, also wenn man einen geklärt hat für sich und man hat das Glück, man hat einen tollen Partner, dem kann man vertrauen, du hast einen geschützten Raum, dann ist es ja im Prinzip nur der eine Teil der Waage. So, und dann bin ich aber immer noch nicht im Balance. Das heißt, wenn ich dann immer noch nicht mit mir im Klaren bin und mit mir im Reinen bin, mich selbst nicht lieben kann, dann ist es auch wirklich da, glaube ich, schwierig, dieses Komplette loslassen zu können, oder? Also das ist, ja, und ich erlebe es ja auch bei meinen Frauen, die ich betreue oder die ich begleite, dass das echt eine Riesenlast ist, die auf den Frauen hängt. Und da irgendwie die Balance noch mehr reinzubekommen, ich würde es mir so sehr wünschen, wenn die Frauen sich da drauf einlassen könnten und überall das Loslassen lernen könnten. Also ich glaube, da
bin ich ganz bei dir.
Das wäre die Ekstase des Lebens, würde ich mal fast sagen.
Ja, genau.
Ja, aber Ekstase ist sehr schön.
Sexualität ist ja auch so viel mehr als nur dieser Akt jetzt in diesem Moment.
Ja.
Also Lebendigkeit, Leben.
Ja. Aber trotzdem, auch da muss ich jetzt nochmal ganz, ich muss da jetzt drauf beharren, dass wir nochmal auf diesem Thema bleiben, weil ich erlebe es auch so oft, dass Frauen wirklich frustriert sind, wenn sie keine Orgasmen haben. Also ich kenne auch wirklich viele Frauen, die noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus hatten und die Männer teilweise dadurch total enttäuscht, demotiviert sind, weil sie sagen, sie bringen es vielleicht nicht. Und da herrscht ja schon dann so eine richtige Grundanspannung. Die Frau will dem Mann vielleicht alles geben, es funktioniert aber bei ihr aus irgendwelchen Gründen nicht und der Mann denkt sich, ja, total versagt, obwohl es vielleicht gar nicht an ihm liegt. Mhm. Und auch da ist natürlich die Kommunikation wichtig, aber manchmal können das die Leute einfach nicht. Aber warum können manche Frauen keinen Orgasmus bekommen? Ist es wirklich nur das Loslassen oder gibt es da auch anatomisch oder was auch immer was?
Also es gibt auch Tricks und Techniken und manchmal kann das Frauen auch sehr helfen, sich vollständig zu fühlen und sich in Ordnung zu fühlen, da über Techniken hinzukommen. Die erste Frage ist, kann ich mit mir selbst einen Orgasmus haben? Oder also ist das nur ein Thema mit meinem Partner? Kann ich mir selber einen Orgasmus bescheren? Was dann meistens ein klitoraler Orgasmus ist, wunderbar. Ja, also wenn ich das genießen kann, dann würde ich natürlich auch empfehlen, mit dem Partner zusammen mich klitoral zu stimulieren, um da auch dahin zu kommen, wo er vielleicht nicht hinkommt. Und dann hatte ich auch eine Klientin, die eben unbedingt einen vaginalen Orgasmus mal probieren wollte oder wissen wollte, wie sie da hinkommt. Und die hat sich dann einen Dildo gekauft, der sehr stabil ist. Also nicht so ein weiches Gummiding, sondern aus so einem glasähnlichen Kunststoff, der einfach sehr viel Druck im G-Punkt-Bereich ausüben kann. Wo ich mit meinem Finger nicht hinkomme und was auch ein Penis an der Stelle nicht an Druck ausüben kann. Und damit war das Problem gelöst. Also es hat einmal funktioniert, jetzt nochmal funktioniert, probiert, es hat wieder funktioniert. Also das hat einfach genau diesen Auslöser bei genau dieser Frau gebraucht.
Okay, aber ist es denn, ich habe nämlich auch mal gehört, dass es total schwierig ist, einen vaginalen Orgasmus zu bekommen für Frauen. Also dass es tatsächlich klitorisch oder wie sie es nennt,
klitoral
leichter ist als vaginal.
Naja, an die Klitoris kommst du halt leichter hin. Ne? Wobei diese Unterscheidung, also neueste Studien und Forschungen zeigen, dass diese Unterscheidung wahrscheinlich sowieso völlig obsolet ist, weil die Klitoris deutlich mehr ins Innere des Körpers hineingeht, als wir immer gedacht haben. Also die Klitoris ist beileibe nicht nur dieses kleine Knöpfchen, das wir kennen, ja, das ist die Klitorisperle, aber dann gibt es noch Schenkel, die ganz weit ins Innere unter den äußeren Schamlippen, bei den inneren Schamlippen und auch über den Begriff Schamlippen wollten wir noch sprechen, eigentlich dann auch den Vaginalkanal umschließen. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass eigentlich dieses Gewebe, das man als G-Punkt bezeichnet, durchaus dasselbe ist wie das Klitorisgewebe. Also diese starken Unterscheidungen zwischen das ist jetzt das eine und das ist das andere, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Okay.
Und ich kann es nur immer wieder betonen, auch anatomisch, jede Frau ist anders. Das Wichtigste ist, sich als Forscherin zu begreifen und zu experimentieren und sich zu trauen, auch mal einen Spiegel mit ins Bett zu nehmen und sich mal wirklich genau zu betrachten und zu sehen, wie schaue ich da aus, was gibt es da für Punkte, was tut mir gut, was brauche ich.
Aber gibt's denn tatsächlich eine anatomische, sage ich jetzt mal, Möglichkeit, dass es überhaupt nicht möglich ist, dass man Orgasmus bekommt, oder ist es wirklich Kopfsache? Oder nicht die richtige Technik, oder?
Ganz interessant, sogar Frauen, die im Rollstuhl sitzen, weil sie einen Rückenmarksschaden haben und die Nerven, die normalerweise für den Orgasmus zuständig wären, gar nicht mehr funktionieren, auch die können einen Orgasmus bekommen an der Zervix, am Muttermund, weil es dann noch einen dritten Nerv gibt, der nicht übers Rückenmark, sondern direkt ins Gehirn geht.
Okay.
Also es gibt selbst da gibt es ein tolles Buch, das heißt Vagina von der Naomi Wolf, die schwerste Bandscheibenvorfälle hatte und sich eben genau diese Nerven eingeklemmt hat und das sehr genau studiert hat, was möglich ist und was nicht. Und also es ist viel mehr möglich, als man glaubt.
Glaubst du, dass es tatsächlich kopfmäßig ist?
Ich würde nicht unterschreiben, dass es es wird körperliche Einschränkungen geben, die das vielleicht verhindern, aber im Normalfall nicht.
Also ist es tatsächlich das Loslassen und Kopf oder die falsche Technik?
Ja, und experimentieren, was brauche ich, um dahin zu kommen?
Okay, aber das finde ich ja jetzt schon mal ein großer Hoffnungsschimmer für Frauen, die das vielleicht auch gerade betrifft, dass es da doch eben nicht Hopfen und Malz verloren ist, sage ich jetzt mal so.
Es ist sehr viel Druck da und der schadet eher, als er nützt. Und da auch mal zu hinterfragen, wie ist denn mein Verhältnis zu meinem Körper? Was habe ich mitbekommen von meiner Mutter, meiner Familie? Wo ist da so viel Scham, dass es mich blockiert, da wirklich Lust und Freude zu empfinden? Mhm. Also das lohnt sich wirklich, das zu hinterfragen, um da mehr Freude und...
Das hast du aber vorhin gerade gesagt, dass Orgasmus sowieso überbewertet wird.
ja. Also in dem Sinne, dass Frauen sich zu viel Druck machen.
Aber es ist, also ich kenne es natürlich auch bei mir. Es gibt bei mir natürlich auch Momente, wo das bei mir stattfindet und manchmal, wo es nicht stattfindet, weil ich manchmal eben einfach nicht loslassen kann, weil ich auch zwei Kinder habe und es nicht immer so ungestört ist. Und bei mir ist es dann immer so, oh Gott, und wie auch immer. Also es spielen sich viele Szenarien ab, dann kann ich nicht so loslassen. Bei mir ist es wirklich das Loslassen-Thema. Und dann denke ich mir schon, es ist schon schöner, wenn es dann wirklich bis zur Ekstase kommt. Anders ist es auch schön, weil halt, wie du gesagt vorhin hast, auch einfach die Berührung schön ist und dieses Beisammensein, dieses Spüren. Aber ich sage jetzt mal so, dieses Schweben, was ich es immer nenne danach, und wie eine Befreiung ist es für mich, das fehlt dann schon. Also das kann ich jetzt bei mir so sagen.
Okay, danke für dein Erlebnis. Es gibt da auch andere Theorien, dass es Frauen gibt, die sich zum Beispiel nach einem Orgasmus eher nicht verbunden und traurig und leer fühlen, weil da noch andere Hormone ausgeschüttet werden, die einen dann eben eher schläfrig machen, Prolaktin zum Beispiel. Und die zum Beispiel, denen es besser geht, wenn sie auf diesem Niveau so kurz vorm Orgasmus bleiben und das dann über Tage eigentlich mitnehmen können.
Okay, habe ich auch noch nicht gehört.
Funktioniert sogar bei Männern.
Bitte?
Funktioniert sogar bei Männern.
Ah, okay.
Ja. Ja, spannend. Also ich glaube, man lernt wirklich nicht aus. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch eins machen, noch einen Podcast, glaube ich. Es gibt noch so viele Themen, das ist wirklich ganz spannend, finde ich. Und ich finde es auch heute wirklich mal schön, ganz offen über dieses Thema zu sprechen, weil es ist absolut kein Tabuthema mehr. Also da sind wir wirklich komplett aus der Zeit raus, dass das noch ein Tabuthema sein muss.
Ja, und es ist eine Übungssache. Es ist natürlich auch eine Frage, wie geh ich damit um, wenn mir eine Freundin sowas sehr Intimes anvertraut. Traue ich mich, jemandem das anzuvertrauen, weil ich weiß ja nie, wie mein Gegenüber reagiert. Ja, das haben wir ja nicht gelernt. Wird das Gegenüber jetzt vielleicht sogar schockiert sein oder Ekel empfinden? Oder ja, wenn ich zum Beispiel irgendwas erzähle, was für mich nicht so schön war, ein Erlebnis. Ja. Mhm. Und wenn ich etwas erzähle, was super toll war, dann kommt es halt auch oft zu Neid, weil die Frau das vielleicht so nicht kennt. Und also da spielt so viel mit, aber je öfter man es, und ich empfehle auch jeder Frau, sich eine Frauengruppe zu suchen, entweder selbst Freundinnen einzuladen, einen Inserat in die Zeitung zu setzen, wie auch immer, sich einen Kreis von Frauen zu schaffen, wo man solche Themen besprechen kann. Mhm. Ganz, ganz wertvoll. Ich selbst habe das seit über 20 Jahren und das ist ganz, ganz wertvoll.
Jetzt hast du aber sowieso schon ein Repertoire an ganz verschiedensten Themen wahrscheinlich und trotzdem geht es nicht aus?
Oh nein, nein, das hört das ganze Leben nicht auf. Es ist ein Entwicklungsweg. Also es ist wirklich ein Weg, immer mehr du selbst zu werden und immer mehr deinen eigenen Ausdruck in der Sexualität.
Ja klar, der Frauenkörper ändert sich ja auch. Also ich glaube, der junge Frauenkörper ist nochmal anders wie zum Beispiel, wenn eine Frau ein Kind bekommen hat oder dann auch ein Wechsel kommt. Das ist ja auch, glaube ich, nochmal ein ganz großer Punkt, gell? Die Wechseljahre.
Mhm. Ja. Ja.
Also das immer noch nicht. Nein, wir noch nicht, aber es gibt vielleicht ein paar, die zuhören, die da vielleicht Interesse haben.
Ja.
Weil es ja auch immer der Mythos oft herrscht, nicht immer, aber oft der Mythos herrscht, dass in den Wechseljahren die Sexualität nachlässt, muss aber nicht unbedingt sein. Ne? Also auch da kenne ich auch wieder so und so Fälle. Also ich kenne zum Beispiel, ja, Fälle, die sind dann viel aktiver seitdem. Mhm. Die haben gar keine Lust mehr. Die haben dann gesagt, so, jetzt ist für mich ist jetzt vorbei. So.
Das finde ich ganz schade, ja. Weil da oft auch das Wissen fehlt, dass zum Beispiel durch die hormonellen Veränderungen im Körper einfach weniger Feuchtigkeit da ist. Natürlich habe ich dann Schmerzen. Also Gleitgel zum Beispiel, das darf überhaupt kein Tabu sein. Ich liebe zum Beispiel Kokosöl. Bin ich auch erst vor kurzem drauf gekommen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und bei jedem Problem irgendeine Möglichkeit zu forschen, herauszufinden, was
ja.
Gut. Und sich da nicht zu scheuen.
Ja, aber das ist ja auch ein gutes Thema, finde ich, weil ja, gerade wenn du, wir hatten es zu Anfang gesprochen, wenn du lange zusammen bist, dann ist es natürlich auch so ein Punkt, da kannst du halt auch nicht nur die Standardnummer die ganzen Jahre über machen. Da ist es ja schon auch wertvoll, irgendwie dich mal neu auszuprobieren und Neues zu wagen und ja, einfach auch vielleicht mal ein bisschen verrückt zu sein. Andere Orte, andere Spielsachen dabei, was auch immer. Also ich glaube, das ist gerade das Wichtige, da auch mutig zu sein.
Auf jeden Fall.
Ja, das finde ich auch total wichtig. Und es muss ja auch nicht immer was ganz Crazyhaftes sein. Also da spinnen, glaube ich, auch manchmal die Köpfe zu weit, dass es dann immer so ganz crazy sein muss. Muss es ja nicht. Also es ist ja für wirklich jeden individuell, glaube ich, gibt es da so viele Sachen mittlerweile, dass es nicht langweilig werden muss.
Solange man sich keinen Druck macht, dass man irgendwas tun muss oder irgendwas ausprobieren muss, alles wunderbar.
Ja, absolut. Wir hatten im Vorgespräch noch ein Thema, das ich jetzt persönlich gerne nochmal aufgreifen würde. Ich hatte schon gesagt, wir haben zwei Kinder. Es geht mit Sicherheit vielen so. Du hast auch ein Kind.
Ja.
Ja, die Spontanität, die ich zu Anfang mit meinem Mann sehr genossen habe und sehr geliebt habe, um hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen.
öffne mich jetzt hier auch kurz, ist natürlich nicht mehr so, wenn du zwei Kinder hast, die in einem gewissen Alter sind, die ständig irgendwie vor der Tür stehen könnten und du bist einfach nicht mehr so ungestört. Und viele haben die Möglichkeit, nicht sich Auszeiten zu nehmen, also sprich mal Oma, Opa zu holen, um ja einfach ungestört in der Wohnung oder im Hotel oder was auch immer zu sein. Das finde ich wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und dann hattest du das Thema angesprochen, geplanten Sex, ja. Also als ich das gehört habe, habe ich natürlich erst mal gedacht, es entspricht nicht dem, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, nämlich die Spontanität und nicht zu sehr verkopfen. Und das spricht, sind für mich zwei Gegensätze. Also Spontanität und geplanter Sex ist für mich geplanter Sex absolutes Kopfkino. Also da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen.
Und ja, das finde ich sehr spannend.
Du bist es jetzt, du schüttelst jetzt auch schon mal im Kopf, dass du das überhaupt nicht verstehen kannst. Bei mir ist es so, und ich kenne wahnsinnig viele, bei denen es auch so ist. Und ich bin total gespannt, was du da uns raten kannst oder was du überhaupt so redest in so einer Situation.
Also ich bin mit meinem Mann jetzt seit 8 Jahren zusammen und wir haben das große Glück, dass wir beide selbstständig sind und also normalerweise einen Vormittag in der Woche, wo das Kind im Kindergarten ist und wir beide zu Hause sind, uns für uns reservieren und quasi ein Liebesdate ausmachen. Was ich als Begriff schon mal schöner finde als geplanten Sex.
Das stimmt.
Und also ich weiß nicht, was du da genau planst, wenn du an geplanten Sex denkst.
Naja,
an so einem Liebesdate kann alles passieren. Ja? Es geht darum, dass wir uns Zeit füreinander nehmen, mindestens 2 Stunden und das auch wirklich ungestört sind. Ist schwierig, gebe ich absolut zu, wenn beide voll arbeiten, keine Großeltern in der Nähe haben. Und ich finde, es gehört viel mehr, dass wir auch uns mit unseren Freunden und Nachbarn und aus dem Kindergarten austauschen und sagen, wir brauchen Paarzeit. Bitte, diesen Samstag nehmt ihr die Kinder für 2-3 Stunden und nächsten Samstag nehmen wir die Kinder 2-3 Stunden. Und nicht, weil wir die Fenster putzen wollen oder die Garage streichen, sondern weil wir Paarzeit brauchen, weil wir Zeit für uns als Paar nehmen wollen. Das müsste viel selbstverständlicher werden. Mhm. Und was dann in dieser Zeit genau passiert, ich weiß es nicht. Wir sind zusammen, wir legen uns nackt aufs Bett, unsere Körper kommunizieren und es entsteht jedes Mal was Neues draus. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den 8 Jahren 2-mal den gleichen Sex gehabt hätten, weil einfach aus diesem körperlichen Zusammensein etwas entsteht, was immer wieder überraschend ist.
Mhm. Aber du hast ja nicht immer Lust. Also ich meine, jetzt, wenn du jetzt, ich sage jetzt immer wieder sonntags, ja, das heißt, so dieser Spruch, immer wieder Sonntag, hast du ja nicht immer Lust. Also
das ist auch so ein Mythos. Es braucht gar keine Lust, um anzufangen, körperlich miteinander zu sein. Die Lust stellt sich ein. Das ist eine Folge davon, dass zwei Körper miteinander kommunizieren. Also auch wenn du gar keine Lust hast, legt euch zusammen, zieht euch aus, kuschelt euch zusammen, schaut, was passiert. Abends ist für mich auch ganz ein schlechter Zeitpunkt, da schlafe ich einfach ein. Da passiert meistens nicht viel. Also ich bin, also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, morgens zusammenzukommen oder tagsüber, dann ist das erfolgversprechender. Und eben bei dem ganzen Stress, den wir so in unserem Leben haben, nicht im Schlafzimmer auch noch Stress machen, dass irgendwas Besonderes passieren muss. Mhm. Es entwickelt sich und je mehr wir unseren Körpern vertrauen können, je mehr wir uns spüren und da hineinfallen lassen können, umso natürlicher wird sich's entwickeln.
Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz.
Umso mehr Freude machen.
Ja, das ist wunderschön, wie du das gesagt hast. Ja, wow, Wahnsinn. Also ja, ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen mit dem Liebesdate. Und genau. Ich finde, das hast du ganz, ganz schön beschrieben und vielleicht haben jetzt da die ein oder anderen auch wirklich einen Anreiz gefunden, ja, auch mal was anderes auszuprobieren, vielleicht auch mal das Ganze nochmal anders zu betrachten. Und ich glaube, wenn wirklich noch Fragen sind, bist du gerne bereit, sie zu beantworten. Die können sich an dich wenden.
Natürlich, sehr gerne.
Genau, ich werde die Kontaktdaten von dir in die Kommentare mit reinnehmen und auch gerne nochmal die Buchtipps, die du gegeben hast, werde ich mit reinnehmen.
Oh ja, ich habe eine Menge tolle Buchtipps.
Gut, sehr gut. Genau, also vielen, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit. Es hat wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören und auch so viel Neues auch zu erfahren und auch mal wieder eine andere Blickrichtung zu bekommen.
Ja, vielen Dank dir auch für alles, was du eingebracht hast, auch aus deinem Leben. War sehr, sehr schönes Gespräch.
Ja.
Nahezu ekstatisch.
Genau, genau. Möchtest du den Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
Liebe Frauen, kümmert euch selbst um eure Sexualität. Wartet nicht, dass euch irgendein Mann befriedigt. Ja. Da kann euch nicht glücklich machen. Und Männer würden uns gern glücklich machen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Männer wollen uns glücklich machen. Und wenn wir uns selber glücklich machen, helfen wir ihnen dabei. Also, ja, mutig sein, forschen und Freude dabei haben.
Sehr schön.
Würde ich euch gerne mitgeben. Danke. Danke.
Vielen Dank, Brigitte.
Es Danke. War toll.
Hey, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest bestenfalls das ein oder andere für dich mitnehmen. Über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Vielleicht interessiert dich ein spezielles Thema, dann lass es mich doch einfach wissen. Ich wünsche dir was, deine Christianin.